Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Das Humboldt-Forum in Berlin ist eröffnet, zumindest der erste Teil. In normalen Zeiten hätte es bestimmt ein ziemlich rauschendes Fest gegeben, so aber war es zunächst nur eine digitale Eröffnung. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat für jede Besucherin, für jeden Besucher ein schönes Ziel formuliert.
Wenn am Ende eines Besuches im Humboldt-Forum die Erkenntnis steht, dass uns Menschen überall auf der Welt trotz aller Differenzen mehr verbindet, als uns trennt, dass wir alle in denselben Himmel schauen, auch wenn wir verschiedene Sternbilder sehen, dann, glaube ich, ist für die Demokratie und für Verständigung in Deutschland und in der Welt viel gewonnen.
Die digitale Eröffnung des Humboldt-Forums. Gleich dazu ein Gespräch mit einem der drei Gründungsintendanten, mit dem Kunsthistoriker Horst Bredekamp. Außerdem kommentieren wir die Urteile im Prozess um den Terroranschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris und wir stellen zwei neue Filme vor. Berlin, das Humboldt-Forum im rekonstruierten Stadtschloss. 20 Jahre Planung, Grundsteinlegung vor 7 Jahren, endlose Diskussion, zum Teil sehr hitzig geführt. Jetzt ist die größte kulturpolitische Baustelle der Republik ziemlich fertig. Heute wurde der erste Abschnitt eröffnet. Ein erster Rundgang ist nun möglich. Digital, versteht sich. Auf einer Pressekonferenz am Vormittag hat die Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Weltoffenheit des Projekts betont.
Ich denke, es sagt eine Menge über das Selbstverständnis Deutschlands im 21. Jahrhundert, dass wir hier nicht uns selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern den Kulturen Afrikas, Asiens, Amerikas und Ozeaniens und ihren unterschiedlichen Weltanschauungen eine Bühne bieten. Und zwar im engen Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Herkunftsgesellschaften.
Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Zur Gründungsintendanz gehörte neben dem Briten Neil MacGregor und neben Hermann Parzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, als dritter der international hoch angesehene Kunsthistoriker Horst Bredekamp. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob die Eröffnung bei ihm zunächst einmal ein Gefühl der Erleichterung freigesetzt hat.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Es ist eine große Erleichterung und durchaus eine Freude, dass diese Eröffnung nun stattfindet.
Können Sie diese Erleichterung ein bisschen konkretisieren? Womit hängt das zusammen?
Ja, das ist nicht nur auf die Zeit der Gründungsintendanz zu beziehen, die komplex genug war. Ich habe ja gemeinsam mit Frau Lux, Peter Klaus Schuster, Dieter Lehmann und dem damaligen Rektor der Humboldt-Universität Mlyneck das Konzept aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Bestimmungen, aber doch dann zusammenklingend, das Konzept des Humboldt-Forums vorgestellt vor der Kommission Berlin-Mitte, der Svoboda-Kommission. Und unser Konzept ist damals angenommen und dann durch den Bundestag ja bestätigt worden. Mhm. Und dann kam ja also die extreme Sparsituation des öffentlichen Haushaltes. Das Projekt wurde ad acta gelegt, es kam dann wieder, hat wirklich extreme Ausschläge gehabt und zwischendurch glaubte man zweimal, dass es dann scheitern würde oder leise begraben würde. Insofern ist es ein Langzeitvorgang, der in meinem Kopf, in meiner Erinnerung hier zu einem Ende kommt und darüber bin ich sehr erleichtert und wie gesagt froh.
Zu den Aufgaben der drei Gründungsintendanten gehört es ja zu Beginn des Projekts, Institutionen zusammenzuführen. War Ihre Aufgabe auch so etwas wie die Quadratur des Kreises?
Ja, das kann man genauso beschreiben. Und die Quadratur des Kreises gelingt bekanntlich nur in der Annäherung und nie vollendet. Also das war ein sehr schwieriger Prozess. Idealiter hätten die drei Partner als Einheit sich gerieren sollen am heutigen Tag, was sie, glaube ich, gedanklich auch tun. Die Erscheinung wird unterschieden sein, also Berlin, die Humboldt-Universität und natürlich der Löwenanteil Dahlem mit den außereuropäischen Sammlungen. Aber man muss immer sich klar machen, dass das Humboldt-Forum ein Prozess ist. Und dass mit der heutigen Eröffnung keinesfalls eine Statik eintritt, sondern eine Weiterentwicklung. Und die drei Partner sind gedanklich sehr nah beieinander und werden, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren eine innere Verbindung stärken können. Allein durch die Veranstaltung, aber vielleicht auch räumlich.
Die drei Partner, also die staatlichen Museen Berlin, dann die Humboldt-Universität und die Stiftung Stadtmuseum.
Genau.
Es ist ein Museum neuen Typs, hat Monika Grütters auf der Pressekonferenz heute zur Eröffnung gesagt. Was meint sie denn damit, ein Museum neuen Typs?
Ja, das war die Idee, die 2001 eben von Lüneck und mir vorgetragen wurde. Ein Modell der historischen Kunstkammer, eine Sammlung, die nicht nur zum Betrachten da war, sondern zum Betasten und zum damit umgehen. Also herausnehmen der Exponate, sie zur Diskussion stellen. Und am fernen Horizont war die Leibnizsche Idee eines Theaters der Natur und Kunst. Wir hatten damals, der Mathematiker Jochen Brüning und ich, eine relativ große Ausstellung Theater der Natur und Kunst veranstaltet, wo wir in den Räumen Seminare, Vorlesungen, auch Bastelkurse, Erkundungen inszeniert hatten. Und das war das Modell. Also ein Museum, das stabile, statische, zu betrachtende Exponate hat, aber zugleich einen Denkraum eröffnet, mit Räumen, die eben durch temporäre Einrichtungen bespielt wird, aber auch eine große Zahl von Seminarräumen, Begegnungsräumen, Diskussionen, Vorträgen, Kinderprogramme, all das wird inszeniert werden, nicht am ersten Tag, aber über die Jahre.
Die Kulturstaatsministerin Grütters hat das Humboldt-Forum als Ort kontroverser Debatten und interkultureller Verständigung bezeichnet. Eine der großen, sehr kontroversen Debatten, die die Entstehung des Humboldt-Forums ja begleitet haben, ist die Kolonialismus-Debatte um Raub- und Beutekunst. Und der Historiker Jürgen Zimmerer hat dazu gestern hier in Fazit Folgendes gesagt.
Ich glaube, das Gründungstrio einfach haben das koloniale Thema komplett unterschätzt, sahen das nicht als wichtig an. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit Herrn McGregor, der dann sagte, ja, glauben Sie, dass die Geschichte des Erwerbs zu den Objekten gehört? Die Objekte sprechen doch für sich. Und ich sagte, ja, selbstverständlich ist die Geschichte der Benin-Bronzen jetzt auch ein Teil der Bronzen und man kann das einfach nicht separieren.
Sagt der Historiker Jürgen Zimmerer gestern hier in Fazit. Hat Sie, Herr Bredekamp, die Wucht der Kolonialismus- und Beutekunstdebatte überrascht?
Ja, vollkommen überrascht. Ich kann sogar sagen, erschüttert in gewisser Weise, weil ich dieses Statement, was wir gerade gehört haben, ich habe mich mit Herrn Zimmerer ja auch auseinandergesetzt, also bekanntermaßen auch öffentlich, insofern kann ich das jetzt so auch sagen. Mich hat erschüttert, dass es in unserer Gedächtniskultur offenbar keine Möglichkeit gibt, eine historisch-kritische Bewegung in das Zentrum zu stellen. Das war mein Zugang, zu rekonstruieren, wie es Sammlungsbestrebungen gab, die antikolonial waren und einen völlig anderen Begriff als den der Nation oder von geradezu Rassen hatte. Also diese Geschichte ernst zu nehmen, und insofern muss ich für meine Person dieses Statement vollkommen zurückweisen, war mein Beginn. Der historische Ort war die Kunstkammer als Universalmuseum, in dem eben aktiv gedacht wurde und mit großer Empathie für das, was gesammelt wurde und ohne jeden Raubzugriff eben als eine Gemeinschaft der Objekte zusammengebracht wurde, die sich untereinander verhalten sollten, als ein Modell für Weltgemeinschaft.
Das heißt, Sie argumentieren da mehr kunsthistorisch und weniger politisch?
Nein, völlig politisch. Weil diese Art des Sammelns ist ein Modell für das Sich-Treffen der Menschheit in einem völlig unhierarchischen Verständnis der unterschiedlichen Kulturen. Das ist das, was Wilhelm von Humboldt in Bezug auf die Sprachwissenschaft ja magistral und bis heute prägend formuliert hat. Es gibt zwischen den Kulturen keine Hierarchien, sondern man muss sie in sich verstehen und begreifen und ernst nehmen und wertschätzen. Und es gibt keine Leiter des Aufstieges oder Abstieges, sondern man muss die Kulturen für sich ernst nehmen. Das war sein großer Zugang. Und genau so wurde auch gesammelt.
Das Humboldt-Forum ist ein großes Gefäß, eine Idee. Es gibt auch Stimmen, die sagen, es ist von der Idee her ein Provisorium. Sie haben es als Prozess auch beschrieben, Herr Bredekamp. Was wünschen Sie denn diesem deutschen Kolosseum, wie die FAZ das Humboldt-Forum heute spöttisch genannt hat?
Ja, dass es ein Kolosseum ist, der sich, wenn es denn so ist, wie ein Jumbo in die Luft erhebt, herumfliegt und trompetet und dann wieder herunterkommt, dass es lebendig ist. Das ist die ganze Hoffnung. Es soll ein lebendiger Ort sein. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn die Zäune gefallen sind, wenn die Pandemie nicht mehr existiert, wenn die Menschen dort nachts hinkommen können, in die Restaurants gehen können, dieses Schloss ist ja kein Palast des Humboldt-Forums, sondern es ist ein Stadtteil, durch das man Tag und Nacht hindurchgehen kann. dann ist die Lebendigkeit erreicht, die mit diesem Projekt angelegt war und die sich hoffentlich sowohl mit den Füßen wie auch mit den Gedanken ereignen wird.
Die Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin, heute der erste Teil dieser Eröffnung. Einer der drei Gründungsintendanten war das, der Kunsthistoriker Professor Horst Bredekamp. Herr Bredekamp, Dankeschön.
Danke sehr.
Nach dem Blick zurück und einem Blick voraus, jetzt ein Blick in dieses Gebäude, in das rekonstruierte Stadtschloss mit der Idee Humboldt-Forum. Christiane Habermals, die Eröffnung nur digital. Was war das denn für ein Ereignis? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich meine, heute Mittag hat es ja schon eine PK für Journalisten gegeben, da haben wir die O-Töne vorhin gehört, da wurden ein paar feierliche Worte gesprochen, aber dann fürs Publikum gab es dann eben heute Abend diese digitalen Führungen. Und ja, ich habe mir das angehört, also es Hartmut Dorgalow, der Generalintendant des Humboldt-Forums, hat die Besucher willkommen geheißen, dann kamen erstmal viele Grußbotschaften, die da verlesen wurden von Monika Grütters wieder, aber auch von Partnern aus aller Welt, die dem Humboldt-Forum alles Gute wünschten, also George Abungu zum Beispiel, der frühere Direktor des National Museums in Kenia oder Andrea Wulff, die Humboldt-Biografin. Und tatsächlich wurde auch ein kritisches Statement eingespielt per Video, was dann Lavinia Frey von der Stiftung Humboldt-Forum mit den Worten quittierte, das tut weh. Aber sinngemäß, jetzt zeigen wir mal, was es alles Schönes zu sehen gibt. Also das Ganze fand ich ein wenig bemüht, bisschen aus der Defensive, die war den Akteuren anzumerken. Aber natürlich konnte man auch sehen, den Keller, alles das, was es jetzt eben schon zu sehen gibt, das wurde dann über Videokanäle dann alles gezeigt.
Eine Eröffnung ist ja eigentlich ein wirklich festliches Ereignis. Im Idealfall spürt man ja da auch bereits so etwas wie die Aura des Ortes. Welche Gefühle entstehen denn, wenn man das Humboldt-Forum jetzt einfach nur digital betrachtet?
Naja, also feierliche Gefühle ist natürlich schwierig. Das hatten sich alle sicher anders vorgestellt. Also was ich schade fand, dass man eben die Passage durch das Gebäude und diesen Schlüterhof, dass auch das heute geschlossen bleiben musste, das war lange noch offen, ob das tatsächlich sein müsste. Das werden ja quasi öffentliche Passagen sein, die Tag und Nacht geöffnet sein werden und mit Shops und Gastronomie irgendwann mal und mit den Angeboten im Erdgeschoss. Also das finde ich fast am interessantesten, das mal zu erleben, weil ich finde, dass sich dadurch wirklich ein ganz neues Stadtkarree eigentlich erschließt. Und da kann man dann vom Alexanderplatz bis zur Museumsinsel durch das Humboldt-Forum durchlaufen. Da wird ein ganz neuer öffentlicher Raum entstehen und das finde ich wirklich sehr spannend, das irgendwann mal zu erleben. Das fand ich sehr schade, dass man das heute, obwohl es ja draußen war, eben nicht konnte.
Sie waren ja bereits im Gebäude, haben das Gebäude erlebt. Also das, was Sie heute digital mitbekommen haben, das hat nicht wirklich das wiedergegeben, was man dann real, dann analog erlebt.
Es war schon gut, vorher mal drin gewesen zu sein und mein erster Eindruck oder das, was bleibt, ist eigentlich ein sehr zwiespältiger. Also ich war einerseits fast erstaunt, dass dieser Mix aus Retro-Kulisse, alt und der modernen Rasterarchitektur von Franco Stella innen eigentlich ganz gut funktioniert. Also das hat was von einem edlen Shopping-Center, wenn man da reingeht. Man fährt ja mit Rolltreppen in die oberen Stockwerke, aber irgendwie ist es das ja auch, dieses Humboldt-Forum. Es ist ein riesiges Kultur-Museums-Center und dann gibt es natürlich diese Elemente, der Schlüterhof, der ist schön barock, da stört ein bisschen diese vierte Seite, die wirkt eher wie so eine öde Bankfassade daneben, aber es bleibt einfach dieses Unbehagen am Ende bei allem Staunen über das, was man sieht und über diese Funktionalität im Inneren, es bleibt einfach das Unbehagen über das Kulissenhafte und vor allem eben über diese Botschaft, die das ganze Gebäude ausstrahlt, also dieses Rückwärtsgewandte und das finde ich eben zu einem Museum, das sich jetzt Weltoffenheit auf die Fahnen geschrieben hat und neuen Umgang mit anderen Weltregionen, das passt eigentlich nur sehr schwer zusammen.
Also Fassadenarchitektur, Kulissenarchitektur, ein bisschen eine Erinnerung an die gute, vermeintlich gute alte Zeit. Tatsächlich befinden wir uns ja aber im Jahr 2020 und dann sollten wir, wenn wir den Jürgen Zimmerer, den wir vorhin kurz im O-Ton gehört haben, der gestern hier in Fazit ausführlich zu Wort kam, wenn wir den Jürgen Zimmerer oder auch der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy folgen, sollten wir dringend um die Aufarbeitung des kolonialen Erbes kümmern. Wie kommt das Humboldt-Forum denn diesen Forderungen nach an diesem heutigen Tag? War das ein Thema?
Also es war fast penetrant ein Thema. In allen Reden, die gehalten wurden, wurde das Thema Kolonialismus und auch natürlich diese Debatte um die Benin-Bronzen, die jetzt gerade wieder ganz aktuell losgebrochen ist. Wird ja eines der Hauptausstellungsobjekte sein mit den Benin-Bronzen dann Ende des Jahres. Das wurde erwähnt, aber trotzdem bleibt die Frage, wie langfristig das Humboldt-Forum damit umgehen wird. Und gerade das Thema Rückgaben, das wird ein Thema sein, das immer wieder aufkommen wird. Und damit ist das Humboldt-Forum bislang eben wenig konstruktiv umgegangen. Also wer jetzt Jan Böhmermann im Magazin Royal gesehen hat vor kurzem, der weiß, dass das Humboldt-Forum zwar 16 Personen fürs Marketing und für die Pressearbeit eingestellt hat, aber nur 4 für die Provenienzforschung, um die Herkunft zu erforschen der Objekte, die dort ausgestellt werden. Also da bleibt noch viel zu tun und da muss sich das Humboldt-Forum tatsächlich erst noch mal beweisen.
Beschreiben Sie noch ein bisschen, Frau Habermals, was man jetzt bei diesem virtuellen Rundgang erleben kann. Also wie das in Deckung kommt mit dem, was da mal geplant ist, langfristig.
Also was man jetzt schon sehen kann und was ich am interessantesten fand, das ist die Geschichte des Ortes. Man fängt im Keller an, bei den archäologischen Grabungen, die da vor 10 Jahren gesichert wurden, Gemäuerreste des mittelalterlichen Klosters, ein Geflügelkeller, der Schlossküche der Königin, die Sprenglöcher sind sogar noch da, mit denen die DDR 1950 die Ruine in die Luft gejagt hat. Also das fand ich sehr schön auch aufbereitet. Dann die sogenannten Spuren, die über das ganze Haus, auch über die Treppenpodeste verteilt sind. Das immer Spuren dessen, was im Haus passiert ist an dieser Stelle, zum Beispiel Inventar aus dem Palast der Republik, Hinweis auf ein Tanztreff, die gläserne Wahlurne, mit der nach der Wende der Beitritt zur DDR beschlossen wurde. Überall trifft man sozusagen auf Relikte, die diesen Ort einmal ausgemacht haben. Daneben gibt es noch die Ausstellung über die Brüder Humboldt im Erdgeschoss, die man jetzt schon sehen kann digital, und die Skulpturengalerie mit den Originalfiguren des Schlüterhofes. Die haben nämlich überlebt die Sprengung und existieren zum Teil noch und die kann man dort im Original anschauen.
Wie wird denn das Humboldt-Forum als Museum funktionieren? Kann man da jetzt schon irgendwelche Prognosen wagen, Frau Habermals?
Also ich glaube, wie gesagt, dass es als öffentlicher Ort gut funktionieren wird. Ob es auch als Museum funktioniert, das ist schwer zu sagen. Erstmal ist es ein gigantischer Bau, 44.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, auf denen ein riesiges Angebot bereitgestellt werden wird, an Ausstellungen, an Kulturerleben. Und vieles von dem, was jetzt angekündigt wird, klingt für sich erstmal sehr spannend. Aber wie das Ganze dann zusammengeht, also diese Berlin-Ausstellung, Humboldt-Universität mit ihrer Forschungsausstellung, das Thema Kolonialismus mit den ethnologischen Sammlungen, also ob da die Klammer Weltoffenheit, ob das reicht, um das Ganze inhaltlich schlüssig zusammenzubinden, das erscheint mir zumindest ziemlich fragwürdig.
Und Ihr Fazit nach dem heutigen Tag, nach dieser heutigen ersten Teileröffnung, Frau Habermals, eine Eröffnung mit einigen Widersprüchen auch?
Ja, auf jeden Fall. Also positiv ist, dass das Thema Kolonialismus von Anfang an im Humboldt-Forum thematisiert werden soll. Das ist angekündigt worden. Daran wird man das ganze Projekt am Ende messen. Was ich schön gefunden hätte, wäre sowas wie eine symbolische Rückgabe gewesen. Zum Beispiel, dass man jetzt mal einen Teil der Benin-Bronzen zur Eröffnung des Humboldt-Forums zurückgibt. Das wäre eine schöne Geste gewesen, mehr als das Thema Kolonialismus immer wieder anzusprechen.
Die Eröffnung des Humboldt-Forums im rekonstruierten Berliner Stadtschloss. Heute die erste Eröffnungsetappe gewissermaßen. Christiane Habermals hat von dieser Eröffnung berichtet. Frau Habermals, Dankeschön.
Gerne.
Knapp 6 Jahre nach dem Terroranschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo hat ein Pariser Sondergericht die Beschuldigten heute zu Haftstrafen zwischen 4 und 30 Jahren verurteilt. Wir hören einen Kommentar von Burkhard Birke.
Juristisch mag das Urteil einen Schlussstrich ziehen, den Kreislauf der Gewalt wird es nicht enden. Unbefriedigend ist es allemal für die Opfer, für die französische Gesellschaft und selbst für die Angeklagten, die nur Mittäter sind. Denn die eigentlichen Terroristen sind damals von der Polizei erschossen worden. Sherif und Said Kouachi hatten am 7. Januar 2015 vor und in der Redaktion von Charlie Hebdo ein Blutbad angerichtet. Hamedi Koulibaly hatte 2 Tage später einen koscheren Supermarkt attackiert, um ihnen freies Geleit zu verschaffen. 17 Menschen haben die Terroristen insgesamt getötet. Rechenschaft können sie nicht mehr ablegen. Angeklagt waren indes 14 ihrer mutmaßlichen Hinterleute, von denen 3 flüchtig sind. Trotz umfangreicher Beweisführung, wie unter anderem 37 Millionen Mitschnitten von Telefonaten, sah das Gericht nur bei 5 der 11 anwesenden Angeklagten den Tatbestand des Terrors als erwiesen an. Die anderen Urteile wegen Beihilfe zum Terrorismus fielen erwartungsgemäß hart aus. Die Urteile sind gefällt, abschrecken werden sie kaum. Das Problem des gewaltbereiten Islamismus bleibt. Allein während des gut 3 Monate dauernden Prozesses schlug der islamistische Terror in Frankreich gleich 3-mal zu. Im September wieder bei Charlie Hebdo, im Oktober wurde der Lehrer Samuel Paty enthauptet und später gab es einen Anschlag in einer Kirche in Nizza. Und das alles wegen ein paar Mohammed-Karikaturen. Und warum schlägt der islamistische Terror immer wieder in Frankreich zu? Die Karikaturen sind nur der Vorwand, werden von Predigern und Agitateuren im Internet genutzt, um Hass zu schüren. Die Worte des Hasses fallen auf fruchtbaren Boden, weil sich viele Jugendliche in den Banlieues mit Wurzeln in den ehemaligen Kolonien ausgeschlossen, chancenlos, kurzum nicht Teil dieser laizistischen Republik fühlen. Mohammed oder andere gotteslästernde Karikaturen und Äußerungen sind in Frankreich kein Straftatbestand. Sie sind integraler Bestandteil des Konzepts der Meinungsfreiheit und der Laizität, also der strikten Trennung von Religion und Staat. Ein Konzept, das durchaus von der Mehrzahl der auf 5 bis 10 Millionen geschätzten Muslime in Frankreich geteilt wird. Fakt ist jedoch, dass unzählige Hilfsprogramme für die Banlieue wenig gefruchtet haben. Präsident Macron hat jetzt ein Gesetz zur Stärkung der Prinzipien der Republik auf den Weg gebracht, will die Finanzierung von Moscheen regulieren, die Imamausbildung und Bildung von Jugendlichen in Problemvierteln fördern. Bleibt zu hoffen, dass das nicht wieder nur Ankündigungen sind wie die seiner Vorgänger. Auch ein laizistisches Frankreich muss bekennen, der Islam gehört zu Frankreich. Natürlich nicht der Islamismus. Den kann man aber langfristig nur mit Aufklärung, Bildung und Wissen um Werte wie Toleranz und Pressefreiheit bekämpfen. Dazu gehört auch das Recht Charlie Hebdos, Mohammed-Karikaturen zu zeigen. Ein Recht, das allwöchentlich zigtausende Leser gutieren. Sie haben das wahre Urteil in diesem Prozess gesprochen.
Die Urteile im Prozess um den Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Ein Kommentar war das von Burkhard Birke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Gabi Wuttke.
Gotthilf Fischer ist tot. Wie seine Managerin bestätigte, starb der legendäre Chorleiter bereits am Freitag im Alter von 92 Jahren in Stuttgart. Angefangen hatte er als Leiter eines bodenständigen Gesangsvereins. Als Chef der Fischerchöre reiste er mit bis zu 1500 Sängerinnen und Sängern um die Welt. International bekannt wurde Fischer beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Möglichst viele Menschen zum Singen zu bringen, das war lebenslang seine Devise.
Immer mehr mit dem Älterwerden komme ich immer mehr aus Volkslied zurück, weil Volkslied ist die Melodie, ist das Einzige, was überlebt. Gucken Sie mal, ganz einfache Lieder, Guten Abend, Gute Nacht, nicht wegzudenken. Die schönen Lieder, dass sie nie verloren gehen. Und für das kämpfe ich.
Die Kultusminister der Länder werden erst im kommenden Jahr entscheiden, ob sie die Entscheidung der internationalen Auswahljury mittragen und für Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt 2025 stimmen. Bis dahin soll ein Gesprächsangebot der Jury über das in Medien in die Kritik geratene Vergabeverfahren wahrgenommen werden. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur würde diese Entscheidung die Chancen der sächsischen Stadt auf ein einstimmiges Ja wahren. Bei einem sofortigen Votum habe Bayern eine Enthaltung angekündigt. Gleichzeitig betonten die Kultusminister, Chemnitz sei zweifelsohne die Siegerstadt. Damit es keine Zweifel an der Ernennung gebe, nehme man sich die Zeit bis Anfang Januar. Das Boot liegt ab morgen im Bundesgerichtshof, denn er soll entscheiden, ob der Chefkameramann des Blockbusters von Wolfgang Petersen mehr Geld für seine Arbeit verdient hat. Just Vacano erhielt vor 40 Jahren an die 200.000 D-Mark. Der Film spielte aber bis heute viele Millionen ein. Medienanwalt Steffen Schmidt-Hug erklärt im Deutschlandfunk Kultur, dass die Gewinnbeteiligung bei erfolgreichen Büchern in Deutschland nun auch für die Beteiligten an erfolgreichen Filmen angewendet werden müsse.
Es war eben bislang so, dass in den freien Verträgen Dinge verhandelt wurden und in Deutschland dann einfach Pauschalgagen festgesetzt wurden. Und da hat der Gesetzgeber, ähnlich wie im Mietrecht, wo es ja auch einen Schutz für den Schwächeren im Vertrag gibt, hat danach gebessert und für die Urheber das ins Gesetz geschrieben.
Das Institut für Auslandsbeziehungen bekommt eine Generalsekretärin. Gitte Tschoch übernimmt am 1. Oktober kommenden Jahres das Amt bei der IFA. Ihre Wahl als Nachfolgerin von Ronald Grätz erfolgte im Präsidium einstimmig. Die Lyrikerin Dagmara Kraus erhält die Ehrengabe der Deutschen Schiller-Stiftung 2021. Sie sei eine der originellsten und klügsten lyrisch-essayistischen Stimmen der Gegenwartsliteratur, begründete die Jury in Marbach ihre Wahl. Zwei weitere mit je 7.500 Euro verbundene Ehrengaben gehen an den Autor André Schinkel und an die Übersetzerin Karin Fellner.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Im Mai 2019 hat der Bundestag die Ziele und Methoden der palästinensischen Solidaritätsbewegung Boycott, Divestment, Sanctions als grundsätzlich antisemitisch verurteilt. Kommunen und Institutionen werden in dem Beschluss aufgefordert, Veranstaltungen mit Bezug zum BDS von öffentlichen Geldern und Räumen auszuschließen. Wiederholt hatten wir in den vergangenen Monaten über Künstler und Intellektuelle berichtet, die aufgrund ihrer Sympathie der BDS-Bewegung gegenüber ausgeladen wurden. Am vergangenen Donnerstag nun hat sich eine große Bewegung, Initiative GG5.3 Weltoffenheit, in Berlin gegründet. Diese Bewegung wird auch von zahlreichen Institutionen getragen. GG steht dabei für Grundgesetz. Gemeint ist der Artikel, der die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit garantiert. Jetzt wird diese Initiative wiederum unterstützt durch einen offenen Brief, den weltweit mehrere hundert Künstlerinnen unterstützt haben. Am Telefon in Tel Aviv ist einer der Unterzeichner dieses Briefes, der Historiker Moshe Zimmermann. Herr Zimmermann, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Es gibt Antisemitismus weltweit. Hilft denn eine Verurteilung der Bewegung BDS beim Kampf gegen den Antisemitismus?
Eben nicht. Das ist ein Versuch, also vom echten Kampf gegen Antisemitismus abzulenken. Die Absicht einer solchen Deklaration und die Absicht derjenigen, die das initiiert haben, war eben, die Gruppe, die man BDS nennt, irgendwie zu boykottieren, die Anhänger und die Unterstützer, nicht aber im echten Sinne des Wortes Antisemitismus zu bekämpfen. Will man Antisemitismus bekämpfen, weiß man genau Bescheid, wo das ist. Der Antisemitismus ist vor allem auf dem rechten Flügel. Der Antisemitismus, den kann man auch selbstverständlich links und bei Araber finden, aber das ist nicht der Hauptfeind. Also wenn man sich darauf konzentriert, hat man eigentlich das Ziel verpasst.
Ist das vielleicht auch eine Frage der Definition? Überhaupt, was ist Antisemitismus oder auch in der Folge daran, was ist Israel-Kritik? Darauf kann man sich, wenn ich das richtig so verstehe, können sich viele nicht einigen.
Da muss man etwas mehr lesen über Antisemitismus, um genau zu verstehen, worum es geht. Das ist ja das Problem. Die Definition, die man heute benutzt, ist unklar. Und das ist die Absicht der israelischen Politik. Und so auch kommt der Druck von der israelischen Politik auf Deutschland. Die Absicht der israelischen Politik ist, alles zu diskreditieren, was Kritik an die israelische Regierung und an die israelische Politik bedeutet. Indem man das Antisemitismus nennt. Mhm. Das ist selbstverständlich eine Definition von Antisemitismus, die man als Wissenschaftler nicht akzeptieren kann. Aber das ist eine Definition, die jetzt im Umgang ist. Und der Druck, der Israel ausübt, Druck auch aus anderen Ecken, führt dazu, dass vor allem in Deutschland Leute davor Angst haben, als Antisemiten irgendwie aufzutreten oder als Antisemiten bezeichnet zu werden. Und deswegen meidet man jede Art von Kritik oder jede Art von Kooperation mit Menschen, die Kritik an die israelische Regierung üben. Künstler, Wissenschaftler, was auch immer.
Es geht in diesem offenen Brief um die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit. Und dort heißt es, Zitat, der Beschluss hat ein repressives Klima erzeugt, in dem Kulturschaffende routinemäßig dazu aufgefordert werden, BDS zu verurteilen, um in Deutschland arbeiten zu können. Haben Sie auch so etwas selbst erlebt oder mitbekommen, wie jemand aus Ihrem Umfeld das so erlebt hat?
Also ich habe es selbst selbstverständlich erlebt. In dem Moment, wo man Leute wie mich, die keine BDS Teilnehmer, Anhänger sind, sondern nur Kritiker der israelischen Politik sind. Wenn man Leute wie uns meidet, wenn man uns nicht einlädt oder auslädt, dann sind wir beim Thema und da ist selbstverständlich dieser Protest berechtigt. So als ich eingeladen wurde zu einem Symposium, der nachher abgesagt wurde, weil eben der Druck zu groß wurde, gegen die Veranstalter. Oder wenn man einen Preis bekommt und der nachher wieder nicht erteilt wird, weil man eben als Israel-Kritiker gebrandmarkt wird, obwohl es nur Kritik an die israelische Politik ist, dann haben wir gute Beispiele dafür, wie man schon prophylaktisch diejenigen eigentlich boykottiert, die man als Israel-Kritiker bezeichnet, die man dann als BDS-Anhänger bezeichnen kann, also als Antisemiten. Das ist eine Bewegung, die zum großen Teil von Israel selbst getragen wird. Es gibt ein Ministerium in Israel, dessen eigentlichen Ziel es ist, BDS zu bekämpfen. Und die passen sehr schön auf, dass jede Art von Israel-Kritik oder Kritik an die israelische Politik als BDS-Unterstützung gewertet wird. Und das ist selbstverständlich der Druck, den man auf Institutionen, auf die Regierung ausübt. Und das Resultat ist eben die Marginalisierung oder Boykottierung der Leute, die als Künstler oder Wissenschaftler sich frei äußern wollen zur Thematik, zum Beispiel Palästina-Israel oder zu jeder anderen Thematik, die relevant ist.
Dieser Bundestagsbeschluss ist jetzt gut anderthalb Jahre alt. Die Fronten sind verhärtet, immer wieder gehen die Wogen auch hoch. Sehen Sie denn, Herr Zimmermann, einen Ausweg aus dieser Sackgasse?
Der Ausweg ist, sagen wir mal, ein Bundestagsbeschluss zur Bekämpfung des Antisemitismus. Alle Arten von Antisemitismus. Und dann ist selbstverständlich auch dieser Disproport in der Definition des Begriffs Antisemitismus wieder korrigiert, wieder gut gemacht. In diese Richtung muss man gehen. Und darüber hinaus müssen beide Seiten selbstverständlich hellhörig genug sein, um auf die andere Seite zu hören. Das Problem ist, dass hier die Fronten so verhärtet sind, dass jeder sich in seinem eigenen Loch verschanzt und nicht mehr zuhört, was die anderen zu sagen haben. Und da es sehr bequem ist, mit der israelischen Politik auf gutem Fuß zu stehen, ist die Chance für die Kritiker in Deutschland selbstverständlich eher gering.
Also die deutschen Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssen das Thema neu diskutieren und abstimmen.
Das ist auf jeden Fall, also wenn die Sprecherin der Regierung sagt, das habe ich heute in der Jüdischen Allgemeinen gelesen, Martina Fietz sagt, ständige Boykottaufrufe sind ignorant. Man muss ja wissen, dass Boykottaufrufe nicht unbedingt ungerecht sind. Boykottaufrufe gegen Nazi-Deutschland waren gerecht. Boykottaufrufe gegen Südafrika waren gerecht. Es kommt darauf an, welche Art von Boykott hier angestrebt wird. Und wenn zum Beispiel Leute wie ich Waren aus den besetzten Gebieten boykottieren, kann man das nicht als Ignoranz bezeichnen. Da werde ich eher sagen, ist die Sprecherin der Regierung ignorant.
In einem offenen Brief unterstützen mehrere hundert Künstlerinnen und Wissenschaftler die Bewegung Initiative GG5.3 Weltoffenheit. Der Historiker Moshe Zimmermann war das in Tel Aviv am Telefon. Herr Zimmermann, vielen Dank und guten Abend.
Guten Abend nach Deutschland.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Netflix scheint überall unterwegs zu sein. Der Streamingdienst macht mit seinen Eigenproduktionen wie Martin Scorseses The Irishman im vergangenen Jahr oder jetzt mit David Finchers Mank Hollywood durchaus Konkurrenz. Und mehr noch, Netflix hält auch auf der ganzen Welt sogar Ausschau und ist nun in Taiwan fündig geworden. Das Familiendrama A Son hat beim renommierten Festival Golden Horse in Taipei gleich mehrere Preise gewonnen. Auch wurde die Produktion als taiwanesischer Beitrag für den besten nicht-englischsprachigen Film für die Oscar-Preisverleihung im kommenden Jahr eingereicht. Anke Lewicke, Sie haben sich den Film A Son von Mong Hong Chung bereits angeschaut. Wie nähert er sich denn dem Thema Familie und ihren Konflikten?
Ja, als diskreter Distanz erleben wir die tragischen Ereignisse. Also zunächst kommt der jüngste Sohn der Familie Wen ins Gefängnis. Daraufhin wendet sich der Vater von dem Sohn ab. Dann bringt sich der ältere Sohn um. Also eigentlich ist die Familie auseinandergebrochen und der Film gibt jetzt jedem Mitglied die Ruhe und die Zeit, erst einmal wieder zu sich zu kommen. Und vielleicht findet die Familie dann auch wieder zu sich zusammen. Und so nimmt die Mutter zum Beispiel die schwangere Freundin ihres im Gefängnis sitzenden Sohnes auf. Und als dieser dann aus dem Gefängnis kommt, kann der Junge schon laufen und der Vater wohnt dann quasi nicht mehr zu Hause. Er schläft nur noch in der Fahrschule, wo er auch arbeitet. Und dann wird er aber auf überraschende Weise doch wieder zu einem Vater, entwickelt so väterliche Instinkte. Und im Laufe des Films kommt man all diesen Personen sehr nahe und es wird keine Position gegeneinander ausgespielt. Und deshalb kann man so jede Gefühlslage von jedem Mitglied so gut nachvollziehen. Einerseits spürt man die Unmacht, andererseits aber auch die Freude, wenn es so einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt.
Sie haben jetzt betont, dass der Film dieser Familie Zeit gibt, wieder sich zu finden. Wie setzt denn der Regisseur diesen Prozess jetzt visuell um?
Ja, es gibt eine sehr ruhige, verhaltene Kamera und die fängt einerseits die inneren Dramen erst einmal auf. Also hätte man jetzt eine Handkamera, wäre ja auch durch die Handkamera immer so Hektik. Da gibt es die Ruhe. Und andererseits können sich die Dramen aber auch durch diese Ruhe erst entfalten. Also man kann so richtig dabei zusehen, wie sich jeder seiner Situation bewusst wird, wie die Mutter immer entschlossener ist, dass das Leben weitergeht und das verschlossene Gesicht des Vaters wiederum öffnet sich immer mehr. Und das sind so Bilder, die erst auf dem zweiten Blick ihre Wucht entwickeln, und zwar so in dem Sinne, dass wir den Konflikten und Problemen nicht nur zusehen, sondern wir erleben sie durch die Ruhe der Kamera regelrecht mit. Also das ist ein wahrhaftiger Familienfilm.
Eine Produktion aus Taiwan, A Son, des Regisseurs Mong Hong-chung. Von Taipei geht es nun nach New York zum Port of Authority. Das ist der größte Busbahnhof der Stadt, und Port of Authority, das ist auch der Titel eines Films von Daniel Lesowitz. Die Produktion war beim Festival in Cannes ein überraschender, großer Erfolg. Es ist die Geschichte von Paul aus Pittsburgh, der wie viele andere auch an diesem Busbahnhof ankommt. Frau Lewicke, mit welchen Absichten kommt denn Paul nach New York überhaupt?
Ach, eigentlich weiß er gar nicht, wohin mit sich und seinem Leben. Dann holt ihn die Halbschwester auch nicht wie abgemacht am Busbahnhof ab. Und er lässt sich so ein bisschen treiben, kann dann bei Lynn arbeiten. Der hat ein illegales Umzugsunternehmen. Der besorgt ihm auch einen Schlafplatz. Und Paul kehrt aber immer wieder zu diesem Busbahnhof zurück, weil dort trifft sich die Trans-Szene, um zu tanzen. Und er verliebt sich in die Afroamerikanerin Vi. Und das ist wirklich so schön inszeniert. Die erste Berührung, sie klebt ihm dann ein Nikotinpflaster auf den Bauch, damit er auch nicht mehr raucht. Und man kann es nicht anders sagen, er übersieht oder verdrängt aber regelrecht, dass es eigentlich eine Transfrau ist. Und als er sich der Realität dann stellen muss, dann muss er eben über seine eigene Sexualität, über seine eigene Identität auch noch einmal nachdenken. Also er entdeckt nicht nur New York, sondern auch sich selbst.
Auch hier natürlich die Frage, wie ist das insgesamt gemacht? Wie zeigt der Regisseur das queere New York?
Also man sieht hier New York doch nochmal anders. Also es ist nicht so eine Feier der Skyline, sondern man sieht wirklich New York aus einer sehr menschlichen Perspektive, nämlich die Menschen, die dort eigentlich auch um ihr Überleben kämpfen. Also Vi lebt zum Beispiel mit 10 anderen Leuten in einem Mini-Apartment. Und um die Miete bezahlen zu können, nehmen sie immer an Tanzwettbewerben in sogenannten Ballrooms teil. Und bei dem Tanzen geht es eben auch darum, dass man sich selbst und sein Lebensgefühl ausdrückt. Und gleichzeitig kriegt man eben auch doch diese Härte eben immer mit, dass der Räumungsbescheid dasteht, und dann wiederum gibt es eine schöne Solidarität in dieser Wohngemeinschaft und man lernt die queere Szene und überhaupt hier auch die afroamerikanische und lateinamerikanische LGBT-Szene wirklich als sehr selbstbestimmt kennen, als gelebte Kultur. Und dadurch verändert sich auch was in Pauls Leben. Also da kommt wirklich was in Bewegung und da schaut man sehr, sehr gerne bei zu. Und am Ende wird angedeutet, dass er vielleicht auch zu tanzen beginnt und er wird seinen Tanz White Boy Realness nennen.
Also unbedingt eine Empfehlung, so wie Sie es schildern, Frau Lewicke.
Ja, auf alle Fälle mal eintauchen in ein völlig anderes New York.
Port of Authority, dieser Film von Daniel Lesowitz, zu finden als Video on Demand auf der Internetseite des Salzgeber Clubs. 2 neue Filme vorgestellt von Anke Lewicke. Frau Lewicke, vielen Dank.
Auf Wiedersehen.
Und jetzt hier im Fazit der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
Wünsch dir was. Ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn man weiß, dass alle Geschäfte zu sind. Und warum? Und doch. haben wir alle nicht nur die Weihnachtswünsche auf dem Zettel, sondern große, tief sitzende Wünsche. Was, wenn sie wahr werden, fragt Jens Jessen in fetten Lettern in der Zeit, und es klingt wie eine Drohung. Wünsche, schreibt Jessen, sind der Motor der Menschheitsentwicklung, aber ihre Erfüllung kann eine zwiespältige Angelegenheit sein. Dem geht er nach, gefolgt von Thomas Assheuer mit der Fortsetzung über die kapitalistische Produktion des Begehrens. Wir haben von allem zu viel und sind doch nicht glücklich, stellt er fest. Genug ist nicht genug, steht hier fett darüber, und man fühlt sich eingeschüchtert wie ein Gläubiger in der Kirche, wenn der Bischof zum Festtag mal so richtig losdonnert. Also damals, als man zu Festtagen noch in die Kirche durfte, wenn man wollte. Assheuers Fazit lautet: Ohne Frage, das planetarische Massensterben am Coronavirus hat unsere Wunschfantasien aus ihrem privatistischen Schlummer gerissen und ihnen den existenziellen Ernst zurückgegeben. Das verdrängte Bewusstsein vom Leben und vom Tod. Und da auch die Erde wärmer und wärmer wird und die Zivilisation über ihre Endlichkeit aufklärt, kommt nun alles auf das gemeinsame Wünschen an, darauf, kollektiv eine Welt zu erhalten, in der individuelles Wünschen überhaupt noch möglich ist. Sollen wir das mit dem Wünschen also erst einmal lieber lassen? Oder nur ganz klein und Corona-konform wünschen? Ein gutes Fernsehprogramm zu Weihnachten zum Beispiel, das wünscht sich Steffen Grimberg in der Taz, hat aber schon wieder aufgegeben. Nur alte Hüte im ersten, zweiten und dritten. Können wir programminhaltlich komplett zum Schrottwichteln geben, meint er. Und dann auch noch, irgendwann beschlich einen die Vermutung, jemand habe Holger Stahlknecht zum ARD-Programmdirektor gemacht, damit der sein Njet zur Beitragserhöhung nochmal mit passenden Programmbeispielen untermauern konnte. Die Wahrheit ist doch, wir wissen alle ganz genau, was wir uns wünschen. Und was, wenn das, anders als bei Jens Jessen in der Zeit, nicht wahr wird? Was ist, fragt der Kieler Internist Stefan Schreiber in der FAZ, wenn der Heilsbringer der Impfung nicht zu einer Beherrschung der Pandemie führt? Schreiber erinnert uns, in lange vergangenen Pandemiezeiten war das Erfolgsmodell immer der gesellschaftliche Konsens und das Leben mit der Seuche. Dieser Konsens führte zum Überleben von Kulturen und nicht der alleinige Glaube an eine einzelne technologische Lösung, die von der Aufgabe der Konsenssuche befreit. Dem steht dieser eine Wunsch entgegen, den der französische Philosoph Pascal Bruckner in der Neuen Zürcher Zeitung unter dem Titel »Doch, früher war es besser« Raum gibt. Anstatt hochtrabende Pläne für die Zeit nach Corona zu entwerfen, sollten wir uns an der Welt davor orientieren, meint Bruckner. Früher, vor rund 9 Monaten, gehörten Freiheit und Sorglosigkeit ganz selbstverständlich zu unserem Alltag. Wir haben den hohen Wert dieser Güter unterschätzt. Die harte Gegenwart öffnet uns die Augen für das Glück, das wir besaßen, ohne es zu wissen, für das außergewöhnliche Leben, das wir an den normalsten Tagen führten. Anstatt Fantastereien auszubrüten und große Entwürfe zu spucken, sollten wir uns also lieber auf die Rückkehr des Vergnügens freuen und bei allen Projekten auf etwas ganz Konkretes setzen, auf das Wunder des normalen Lebens. Muss man mal drüber nachdenken. Vielleicht wie Reinhard J. Brembeck, der in der Süddeutschen an Beethoven erinnert. Weil nichts mehr sicher ist, heißt das Stück, denn, so Brembeck, Beethoven komponierte in einer Zeit, die den Halt verlor. Und man denkt, eine Zeit wie die unsere. Brembeck zitiert eine Gedenkstunde zum 25. Todestag des Dichters Stéphane Mallarmé im Jahr 1923. Dabei sollten keine Reden gehalten, sondern es sollte 5 Minuten geschwiegen werden. 5 Minuten, das ist lang. 1 Minute länger als diese Kulturpresseschau. Brembeck nimmt es sich vor, für Beethoven. Man kann es auch für die Pandemie und ihre Opfer tun oder für die Zeit danach. Wer weiß, schreibt Brembeck, was das Schweigen für Ungeheuer, für Paradiese gebiert und was für Wünsche.
Der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.